Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag.
Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Heute mit mir am Mikrofon und dem Dr. Sommer der Hundewelt, Sophie Strottweg. Ich bin ganz happy, dass du dir wieder Zeit genommen hast für uns. Danke, Sophie.
Hallo Kate, hallo alle erstmal. Ja, und das Dr. Sommer-Team liegt auch nach vollbrachten Läufigkeiten hier um mich herum verteilt und steht mit Rat und Tat gerne zur Seite.
Ach ja, ich habe das ja verfolgt die letzten Wochen bei dir auf Facebook und Instagram. Wer Sophie noch nicht kennt, ne, die Strottbeck-Meute, das lohnt sich wirklich. Das ist einfach wahnsinnig lustig, wie Sophie mit ganz viel Witz Wissen vermittelt über die Sexualität unserer Hunde und natürlich auch noch ganz viele andere Themen. Aber das ist jetzt gerade in den letzten Wochen das beherrschende Thema gewesen. Denn das ist wirklich ein spannendes, manche Leute würden sagen Experiment. Für Sophie ist es Alltag. Sie lebt mit mehreren Hündinnen und einem Rüden unter einem Dach. Und alle sind intakt. Ah nee, warte mal. Nee, die eine Hündin musste leider kastriert werden. Ne? Die
Rita ist mit 6 Jahren kastriert worden irgendwann im Frühsommer letzten Jahres. Also hat immerhin 6 Jahre lang von ihren Sexualhormonen profitieren dürfen. Und der Grund war tatsächlich, dass sie epileptiforme Anfälle hat und die immer nur im Proöstrus-Östrus. Also war sehr an den Zyklus geknüpft bisher und da besteht dann einfach die Hoffnung, wo kein Zyklus, da keine zyklusbedingten Anfälle. So, aber die war bisher auch intakt. Also eigentlich lebe ich hier seit Jahren mit 3 intakten Hündinnen und einem intakten Rüden. Nur die Besetzung ändert sich.
Okay, eine krasse Hippie-WG, könnte man meinen, aber nein. Es gibt eine Sittenpolizei vor Ort.
Ja,
und das bist du, Sophie, ne?
Genau.
Okay, wir gehen gleich nochmal im Detail darauf ein, wie das funktioniert, weil das wird bestimmt jetzt ganz, ganz viele Leute interessieren und ich kann da auch schon bestimmt ganz viele Stimmen hören, die sagen, ist ja unverantwortlich, wie geht sowas? Da geht doch bestimmt mal was schief, wie willst du das verhindern? All die Bedenkenträgerinnen da draußen, ihr werdet gehört, wir werden darauf eingehen später noch. Und ich will nochmal ganz kurz darauf hinweisen, wir werden uns heute nicht mit dem Thema Kastration beschäftigen, wann das Sinn macht und so weiter. Wir haben eben ja schon gehört, es gibt krankheitsbedingte und bestimmt auch andere Situationen, wo man über eine Kastration auch durchaus nachdenken kann und sollte. Das haben wir in den Folgen Nummer 31 und 32 sehr ausgiebig mit Sophie besprochen. Sehr, sehr spannende Folgen, auch immer noch sehr beliebt, kriege ich immer noch tolles, positives Feedback zu. Schön. Wer sich dafür interessiert, hört da am besten nochmal rein. Heute geht es um Let's Talk About Sex. Und wir fangen an mit der Hündin und in der nächsten Folge, dann müsst ihr euch einen Monat gedulden, geht es dann um den Rüden. Aber die Hündin hat bei uns jetzt hier gerade Prio, gerade
Ladies
weil
first.
Du auch ja, genau, Ladies first, du hast 3 Hündinnen jetzt, ne? Und davon sind 2 intakt. Erzähl mal.
Ja, also das ist zum einen Piranha, die auch als Bordsteinschwalbe bekannt wurde. Weil ich glaube, ihr einziges Ziel in ihrem Leben ist, sich zu reproduzieren und möglichst viele Welpen zu bekommen. Bisher ist es ihr nicht gelungen. Ja, Piranha ist inzwischen auch schon wieder 10 Jahre alt und der Facebook-Gemeinde tatsächlich auch bekannt durch, ich sag mal, sehr auffälliges, ausfallendes Verhalten in ihren Läufigkeiten. Und genau, und ich habe Nachwuchs, Sprotte. Und Sprotte, also die Fischfraktion, Sprotte ist jetzt 1,5 Jahre alt, knapp 2 Jahre alt und hat die wahrscheinlich 2. Läufigkeit. Also die ist bei mir eingezogen und mit wahrscheinlich einem knappen Jahr und wurde direkt läufig, wie alle, die hier einziehen. Und ich nehme an, dass es ihre erste Läufigkeit war, kann das aber natürlich nicht verifizieren. Das ist halt, ja, weiß man nicht so genau bei so einem Hund aus dem Tierheim.
Genau, und dann so, hast du ja natürlich...
Mädels.
Das sind die beiden Mädels, die jetzt auch gerade läufig geworden sind, auch zusammen?
Ja.
Oder haben die sich schon ein bisschen synchronisiert?
Zum Glück. Also das ist ja wirklich was, wo man, glaube ich, ganz klar sagen muss, würden die jetzt quer übers Jahr verteilt alle irgendwann mal läufig werden? Also hätte ich mit 3 Hündinnen ganz gute Chancen, dass immer eine in irgendeinem Zyklusgeschehen steckt. Und ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Also so sehr ich die Hormone meiner Hunde genieße, weil ich es unglaublich spannend finde, wir kommen ja noch drauf, aber also selten sieht man einfach so deutlich von außen, was Hormone innen anstellen. Also so die Wirkung von Hormonen wird im Zyklusgeschehen ja überdeutlich. Und ich liebe es, das zu beobachten. Wenn die allerdings durchgehend läufig wären, glaube ich, wird das kein Mensch aushalten. Und deswegen ist es sehr, sehr praktisch, dass die Hündinnen sich tatsächlich synchronisieren. Und das war hier auch, als es noch drei waren, aber auch jetzt mit den Zweien. Die fangen also innerhalb von einer Woche an. Und spannenderweise fängt die an, bei der der Zyklus etwas länger dauert. Also war jetzt das zweite Mal so. Und die timen das aber so, dass sie dann gleichzeitig in Stehtagen sind. Also vorüber war es jetzt bei beiden gleichzeitig.
Es ist doch wirklich faszinierend, oder? Dass sowas funktioniert. Ne? Also man hört das ja immer wieder, dass Hündinnen das tun. Man sagt ja auch, dass Frauen das tun. Also wenn man irgendwie mit seiner pubertierenden Tochter zusammenlebt und die kriegt dann irgendwann ihre Tage, dass es dann auch dazu kommt, dass Frauen ihren Zyklus aufeinander abstimmen. Das ist also nicht irgendwas, was irgendwie nur auf Hunde beschränkt ist, sondern das gibt es auch bei uns Menschen. Ich finde sowieso, wir sollten heute ganz viel auch die Parallelen immer mal wieder zu uns ziehen. Und da sind ja zwei Frauen. Es bietet sich also auch sehr gut an.
Finde ich auch. Und tatsächlich, also ich habe jahrelang in WGs gewohnt, oft auch mit irgendwelchen Mädels zusammen, und wir haben uns immer synchronisiert. Also es hat, glaube ich, irgendwie, also auch nicht lange gedauert, so nach ein paar Monaten waren wir alle irgendwie synchron unterwegs und hatten dann auch entsprechend alle gleichzeitig schlechte Laune oder auch gute Laune. Aber das fand ich damals auch schon faszinierend, und die Hunde machen das halt tatsächlich ganz genauso. Was, wie gesagt,
Hast du eine Idee? Gibt es dafür, das weiß ich nämlich zum Beispiel nicht, gibt es eine Erklärung, warum das so ist? Riechen wir das auch noch? Also es ist ja bekannt, dass unser Geruchssinn sozusagen für einen Eimer ist eigentlich. Ja. Hunde das natürlich viel genauer wahrnehmen, in welchem Zyklus sich das Gegenüber befindet, welche Zyklusphase. Aber funktioniert es bei uns vielleicht auch noch unterschwellig, dass unser Gehirn auf eine gewisse Weise getriggert wird und wir dadurch uns synchronisieren als Frauen?
Ich würde das vermuten, weil eine andere Erklärung fällt mir auch schlichtweg nicht dazu ein. Also ich nehme an, dass da auch irgendwelche Pheromone für zuständig sind, die wir eben doch noch wahrnehmen, auch wenn wir Nasenstümper sind.
Es gibt auch da diese super Studie, die ist auch schon etwas älter, aber da hat man mal so Fotos von Frauen besprüht mit Pheromonen, die ausgestoßen werden, wenn sie im Eisprung sind, und alle Männer fanden immer die Frau mit dem besprühten Foto am schönsten. Also das ist nichts, was wir uns hier ausdenken, das funktioniert tatsächlich noch. Ne? Also da ist noch etwas sehr Archaisches in uns allen. Definitiv. Und das ist auch gut so. Es ist sehr, sehr gut, dass wir das noch haben, und ich finde es immer halt sehr bereichernd, das auch wahrzunehmen. That's it. Genau. Baby, you and me, ne? Are nothing but mammals.
So. So ist es.
So. Yes. Das ist schon mal super schön, dass das für dich so funktioniert, dass die Hündinnen sich synchronisiert haben. Das freut mich sehr für dich.
Finde ich auch.
Genau. Wir können ja mal gucken, dass wir diese Zyklusphasen durchgehen. Was meinst du? Ist das eine gute Idee? Wollen wir damit starten?
Das können wir machen.
Okay. Ja. Das ist doch gut. Also, die Hündin, wir können ja mal so das so über die verschiedenen Monate irgendwie hinweg uns mal angucken. Warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Hündin finden. Wo habe ich sie? Ich bin gerade bei den Rüden.
Deine Hündin. Da ist sie. Das wusste ich noch gar nicht. Hat Nox Verstärkung bekommen?
Nein. Ich meine in meinen Notizen. Guck mal hier.
Notizen. Fleißig.
Kleine Streberin hier. Also, wir haben die verschiedenen Phasen eigentlich ein bisschen wie bei uns, nur dass es sich bei der Hündin nochmal in vier Phasen aufteilt, ne? Die ziemlich klar voneinander getrennt sind. Genau. Wir fangen mal an mit der ersten Zyklusphase, das ist der Prööstrus. Erzähl mal, was passiert da?
Ja, man könnte sogar sagen, es gibt davor noch eine Phase, und das ist der sogenannte Präprööstrus. Jetzt wird's kompliziert.
Oh je.
Okay. Aber das kann man tatsächlich auch noch abgrenzen. Das heißt, da siehst du noch gar nicht, dass die Vulva geschwollen ist, dass die Hündin blutet. Das wäre ja dann im Prööstrus der Fall. Aber der Moment, in dem die beginnen verstärkt zu markieren, der Rüde ist auch schon anders, verhält sich anders, ist viel aufmerksamer, charmanter, spielt viel mehr. Das passiert tatsächlich alles, wenn das GnRH im Gehirn, also das quasi hierarchisch am weitesten oben stehende Hormon, das aus dem Gehirn über Zwischenstufen, die bei der Hündin die Ovarien ansteuert, die dann am Ende Östrogene produzieren. Und wenn der Hypothalamus loslegt mit der GnRH-Produktion, dann merken die Hunde das schon. Und das wäre der sogenannte Präprööstrus. Aber wie gesagt, da haben wir noch keine Läufigkeitsanzeichen oder so. Aber wer seine Hündin kennt, wer darauf achtet, wer das ein paar Mal mitgemacht hat, merkt dann schon vorher, ah, sie ist wieder soweit. Es geht wieder los.
Das und merkt man dann, vor allen Dingen am Verhalten der Rüden, die sie dann auch trifft unterwegs wahrscheinlich.
Genau, also
ne?
Die dann eben auch schon sich anders verhalten. Die sind jetzt noch nicht mega aufdringlich oder wollen decken. Das, die wissen ja auch in der Regel, wann sich's lohnt und wann nicht. Aber sie merken, dass was im Busche ist, sagen wir es mal so. Und dieses Verstärkte, also kann ich hier im Garten auch beobachten oder auch draußen, dieses Verstärkte übereinander markieren oder auch der Radius, auch der Hündin wird größer, weil die muss überall markieren und wichtig sein. Und das wäre der Präproöstrus. Und dann beginnt eben tatsächlich der Proöstrus. Und das ist die sogenannte Vorläufigkeit. Und da fängt die Hündin erstmal an zu bluten. Und zwar anfangs sehr deutlich. Das heißt, wir haben dann die klassischen roten Blutsflecken. Und das kann man an dieser Stelle gleich schon mal sagen. Solange die noch blutet, ist sie noch nicht aufnahmefähig. Also das heißt, im Laufe des Proöstrus bis hin zum Östrus, also bis zu den Stehtagen, wird dann auch der Ausfluss immer klarer, wird, man sagt, fleischwasserfarben. Und ich höre aber fatalerweise immer noch ganz oft den Spruch, jetzt blutet sie nicht mehr, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Und ich denke mir, jetzt wird's gefährlich. Also so, deswegen muss man da sehr deutlich drauf hinweisen. Im Prinzip, also solange sie noch blutet, ist sie in der Regel noch nicht aufnahmebereit. Wenn sie dann aufhört zu bluten und auch die Vulva wieder ein bisschen abschwillt im Östrus, dann wird's gefährlich. Und für unerfahrene Halter ist es halt, ach, jetzt geht's dem Ende zu, ist schon vorbei. Und so passieren dann Obstwürfe, glaube ich, relativ häufig. Ja.
Wieso blutet sie überhaupt im Proöstrus?
Weil einfach die gesamte Gebärmutter extrem gut durchblutet ist bei der Hündin. Also es ist anders als bei der Frau. Die Frau baut ja Gebärmutter auf, dass sich gegebenenfalls da dann eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Bei der Hündin ist es einfach eine extrem gute Durchblutung. Wird auch ödematisiert, wird Wasser eingelagert. Und das führt irgendwann dazu, dass die auch eine Blutung bekommt.
Also okay, da ist also intern einiges los bei ihr in der Zeit.
Genau, keine Abbruchblutung wie beim Menschen. Also bei uns kommt sie ja dann, wenn keine Befruchtung stattgefunden hat. Bei der Hündin ist es die Vorbereitung auf eine Befruchtung. Das ist der Unterschied.
Super spannend.
Also, am Ende sind Hündin doch keine kleinen Frauen.
Nein,
gibt schon Unterschiede natürlich im Zyklusgeschehen auch, ja.
Ja, genau. Und dann haben wir also den Östrus erreicht. Und jetzt wird's gefährlich, sagst du, ne?
Genau. Also ist natürlich auch im Proöstrus passiert schon ganz viel. Ich habe ja schon angemerkt, dass es so toll ist, wenn man von außen sieht, was Hormone machen. Und da steigt dann der Östrogenspiegel immer mehr. Und die fangen natürlich an, sich den potenziellen Vater für den eigenen Nachwuchs auszugucken. Und sind dann auch zuckersüß und der passende Rüde auch. Also die fangen an, ihr Verhalten zu synchronisieren. Die spielen unglaublich viel. Meist merkt man spätestens am Spielverhalten der Hunde, dass die Läufigkeit im Gange ist oder dass da was passiert, weil die total aufdrehen. Das übrigens auch nicht ohne Grund. Also man fragt sich dann, Mensch, warum machen die jetzt so einen Zirkus? Ich frage mich das jedes Mal. Also geht auch ein bisschen ruhiger hier. Contenance. Aber sie testen damit natürlich ihr Gegenüber. Das heißt, eine Hündin möchte selbstverständlich das beste Genmaterial für ihren Nachwuchs haben. Und für die Hündin steht ja, muss man an der Stelle auch mal sagen, beim Haushund viel, viel mehr auf dem Spiel als für den Rüden. Das heißt, der Rüde gibt, wenn es für ihn gut läuft, sein Sperma dazu und ist dann über alle Berge oder wird vom Züchter wieder nach Hause gebracht oder die Hündin so. Und für die Hündin steht ja alles auf dem Spiel. Also für die ist ja eine Trächtigkeit wahnsinnig riskant, gefährlich, kräftezehrend. Und auch, da kann ja auch jede Mutter ein Lied von singen, auch danach, wenn der Nachwuchs da ist, der ist einfach, also deswegen ist auch die maternale Aggression, also die Verteidigung des Nachwuchses neben der Selbstschutzaggression eine der heftigsten Aggressionsformen. Auch da können wahrscheinlich alle Mütter ein Lied von singen, weil es geht um alles. Es geht, also als würde es ums eigene Leben gehen, weil da einfach so viel auf dem Spiel steht. Und deswegen ist auch mit Hündinnen, die ihren Nachwuchs verteidigen, nicht zu spaßen tatsächlich.
Ja. Halt dich von laktierenden Weibchen fern, ne?
Das ist ja immer so. Genau, das wäre dann nochmal später.
Die sind echt gut drauf.
Genau, aber da, tut man gut dran, sich fernzuhalten. Und ja, und im Proöstrus ist es eben so, dass die, also wie gesagt, für die steht viel auf dem Spiel und die wollen natürlich einen zuverlässigen, guten Rüden haben für ihren Nachwuchs. Und Hündinnen und auch Rüden wissen intuitiv nur junge, gesunde, stressfreie Tiere spielen. Das heißt, da geht's um ganz viel Austesten. Mhm. Also es geht nicht nur um Spiel sozusagen, sondern es geht darum, einfach einen gesunden Partner für den eigenen Nachwuchs zu finden. Und das kann man im Spiel ganz gut testen. Und Hündinnen wissen wohl auch intuitiv, dass Rüden, die spielen, nicht dazu neigen, Infantizid zu begehen, also den Nachwuchs zu töten. Das wäre für die Hündin auch eine Tragödie. Und auch das wird im Spiel sozusagen intuitiv abgeklopft von der Hündin. Das heißt, wir haben dann eine Zeit, also gerade in der gemischt intakten Mehrhundehaltung, wo es wirklich rund geht, wo die gefühlt irgendwie 20 Stunden am Tag Halligalli machen, Party machen, spielen, toben, aber auch ganz süß sind, anfangen, sich die Öhrchen auszuschlecken, Kontakt zu liegen vermehrt, unter Umständen auch schon Besitzansprüche an das Gegenüber irgendwie zu stellen. Muss man auch aufpassen in der Mehrhundehaltung wieder mit zwei konkurrierenden Hündinnen und einem Rüden. Da kann es auch mal scheppern dann tatsächlich. Und also ja, und wie schon gesagt, also man sieht einfach wunderbar von außen, und ich liebe das, was die Hormone im Hund machen. Und ich glaube ja immer, dass man, es gibt den schönen Spruch, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, das trifft auch auf das Sexualverhalten von Hunden zu. Wir haben irgendwie Erwartungen, dass es ganz furchtbar wird und das ist stressig und man hört es überall und Blutsflecken. Und ich glaube, wir müssen unsere Perspektive ändern und wir müssten da drauf schauen. Also ich würde mir immer wünschen, die Menschen nehmen ein bisschen von meinem Brennen für dieses Thema mit, dieses, oh, wie spannend und wie toll und was ich alles beobachten kann. Und ich glaube, das macht den Zyklus viel einfacher. Und wenn wir, da reden wir sicherlich gleich noch drüber, wenn wir uns anschauen, so in mindestens den ersten drei Läufigkeiten, was auch die Hündin für eine Entwicklung durchmacht. Und ich glaube, wenn man den Haltern erstmal an die Hand gibt, schaut mal da drauf und achtet drauf, was da alles passiert, dann ändert das wirklich auch die Einstellung, weil es ist dann nicht mehr, oh Gott, sie ist läufig, sondern hey, cool, sie ist läufig, sie entwickelt sich, das macht alles Sinn, das ist biologisch ja nicht irgendeine Laune der Natur, sowas Kräftezehrendes wie eine Pubertät zu erfinden, sondern da passieren ganz, ganz spannende Dinge
und wichtige ja. Dinge, so wichtige Dinge.
Und die passieren auch. Und ich höre ja regelmäßig zu extrem früh kastrierten Hunden oder auch in der Pubertät kastrierten Hunden, ja, nee, also wir haben den kastrieren lassen, der hat sich überhaupt nicht verändert. Und ich denke ja, dann immer, ja, das ist ein bisschen...
So einer meiner Lieblingssprüche ist
genau,
das.
Genau, und meine
so
Lieblingsantwort ist, das ist genauso, als würden wir Karl Friedrich, einen unserer Artgenossen, mit 13, weil er anstrengend wird, weil er in die Pubertät kommt, kastrieren. Und dann sagen wir mit 30... Das war eine super Entscheidung. Karl Friedrich hat sich überhaupt nicht verändert. Der ist immer noch, wie er mit 13 war. So, und also das Problem in dieser Lebensphase ist ja nicht, dass sich was verändert, sondern in dem Fall, dass sich nichts verändert. Das ist eine Lebensphase, die ja dadurch gekennzeichnet ist. Also nie sonst passiert so viel wie in der Pubertät. Und all diese Veränderungen finden halt nicht statt, wenn man die vorher oder in der Pubertät kastriert.
Sophie, es ist ja so, dass die Hormone einen großen Einfluss haben auch auf die Entwicklung des Individuums, gerade in der Pubertät, hast du ja eben schon so schön beschrieben. Mhm. Gibt es da irgendwelche Dinge, die dir noch besonders am Herzen liegen, die du nach draußen tragen willst, sozusagen, ja, als Plädoyer dafür, vorsichtig mit dem Gedanken an Kastration umzugehen, auch gerade bei der Hündin?
Ja, genau. Also ganz prinzipiell erstmal ist es mir noch wichtig, ganz klar zu sagen, eine Frühkastration ist entgegen dem, was man immer denkt, nicht nur eine Kastration vor der ersten Läufigkeit bei der Hündin, sondern alles, was vor Beendigung der Pubertät, Adoleszenz stattfindet. Und das ist mindestens bis zur dritten Läufigkeit bei der Hündin. Also das ist eben der Zeitrahmen, von dem ich gerade gesprochen habe, in dem man wirklich von Läufigkeit zu Läufigkeit merkt, die entwickelt sich und es tut sich ganz viel, auch im Gehirn, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und so weiter und so fort. Und dafür sollte man eben mindestens drei Läufigkeiten abwarten. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Sexualhormone, dieser Peak an Sexualhormonen zu Beginn der Pubertät, wenn die das erste Mal wirklich in größerer Menge wieder anfluten, dass das ganz wichtig ist zur Beendigung des Längenwachstums. Das heißt, normalerweise sind kurz vor der Pubertät ganz viele Wachstumshormone irgendwie im Umlauf und dann kommt die Pubertät mit den Sexualhormonen und die beenden das Längenwachstum. Das findet bei frühkastrierten Hunden, weil dieser Sexualhormonanstieg fehlt, nicht so statt. Das heißt, die haben eine anders gewinkelte Hinterhand, die haben auch deswegen häufiger Probleme mit dem Bewegungsapparat. Also nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, nicht mal nur aus Verhaltenssicht, sondern auch aus rein orthopädischer, medizinischer Sicht, mindestens zu warten, bis das Längenwachstum abgeschlossen ist beim Hund. Rüde wie Hündin. Und das andere, und das ist total spannend bei der Hündin, man weiß, dass in den ersten Läufigkeiten unter Östrogen eben der Spiegel an Oxytocin, sprich am Bindungshormon, das wir alle in hohen, rauen Massen bei unseren Hündinnen wollen, ansteigt und auch unter Östrogen vermehrt tatsächlich Rezeptoren für Oxytocin gebildet werden. Das heißt, das Oxytocin-System wird gestärkt, könnte man sagen. Und man merkt es, die werden bindungsbereiter, verschmuster, anhänglicher. Und ich habe bei all meinen Hündinnen gedacht, ja, die sind total nett, aber ein bisschen verschmuster könnten sie schon sein. Und habe das richtig schön auch wieder von außen beobachten können in den Läufigkeiten, wie die auch diesbezüglich sich weiterentwickelt hatten und wesentlich bindungsbereiter und anhänglicher nochmal wurden.
Das ist echt auch nochmal super spannend zu sehen für alle, die das jetzt vielleicht da draußen zum ersten Mal gehört haben von Oxytocin-Rezeptoren. Damit meint Sophie Rezeptoren, die bei uns im Gehirn sind. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie ein Stecker und eine Steckdose. Das ist jetzt sogar sehr vereinfacht dargestellt, aber so ist es vielleicht ganz schön. Verschiedene Faktoren in der Entwicklung eines jungen Hundes beeinflussen, ob Oxytocin-Rezeptoren, die vorhanden sind im Gehirn, auch wirklich freigeschaltet werden. Zum Beispiel eine sehr starke Fürsorge der Mutterhündin oder eben halt keine Fürsorge. Dann werden nicht so viele Oxytocin-Rezeptoren freigeschaltet. Und das Gleiche gilt eben halt auch für das Durchlaufen einer natürlichen Pubertätsphase, in der dann eben halt auch durch das Östrogen, habe ich richtig verstanden, Sophie, ne? Diese Rezeptoren im Gehirn freigeschaltet werden. Also auch hier wieder das Bindungssystem des Hundes wird aktiviert, was ja auch total viel Sinn macht, wenn man sich anguckt, dass eine Hündin, die dann eventuell trächtig wird, ja auch Oxytocin produzieren sollte, um Muttergefühle und auch Freude an der Mutterschaft entwickeln zu können. Also auch hier eine ganz wichtige biologische Funktion von Hormonen, die mal durchaus lästig sein können, wenn eine Hündin in die Pubertät kommt oder läufig ist. Aber wie gut, dass wir nur Sophie an unserer Seite haben hier, die so begeistert ist von den Hormonen ihrer Hunde. Du hast vorhin schon einmal angesprochen, dass es in dieser Phase auch gerade, das stelle ich mir so, die stelle mir gerade vor, wenn du so Hündinnen hast und die synchronisieren sich alle und die finden dann aber alle den gleichen Rüden toll, so ein bisschen so wie auf dem Schulhof, der beliebteste Junge. Gibt es da nicht auch mal Zickereien?
Ja, also ich würde schon sagen, es ist eine Zyklusphase, irgendwie gerade eine Mehrhundehaltung, in der man vermehrt moderieren und aufpassen muss. Also ich habe da schon immer noch mal ein spezielles Auge auf meine Hunde. Ist im Moment total problemlos, aber gerade die Situation, wenn dann vielleicht noch ein Rüde da ist, um den konkurriert wird, also kann das schon mal ganz schön scheppern. Und aus der Beratung weiß ich auch, dass, also ich hatte regelmäßig Züchterhaushalte, in denen sich Hündinnen tatsächlich so verfeindet hatten, dass man an Vergesellschaftung auch gar nicht mehr denken konnte. Und das passiert tatsächlich in der Regel im Proöstrus oder im Östrus, dass Beziehungen also wirklich auch nachhaltig kaputt gehen können. Das muss man halt auch dazu sagen. Also da muss man immer mehr aufpassen als im Anöstrus beispielsweise. Nicht nur auf Rüde und Hündin wegen Nachwuchs, sondern halt auch, dass es eher harmonisch bleibt.
Ja, solche Geschichten kenne ich auch. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Frage der Persönlichkeit der Hünde, ne? Wahrscheinlich auch ein bisschen des Managements zu Hause, aber nicht nur immer wir sind schuld, sondern wir haben eben halt einfach auch bei den Hündinnen sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen, wie bei uns Frauen eben halt auch. Manche nehmen das sehr ernst, dass sie die Einzige sein wollen.
Ich habe da total Glück in der derzeitigen Konstellation, weil tatsächlich Piranha ist so, sie nimmt es sehr, sehr ernst, also der wichtigste Hund der Welt gefühlt. Und Sprotte ist aber so, ich bin so klein und so nett und schmeißt sich halt auf den Rücken. Also so, bei denen passt das einfach von den Persönlichkeiten her auch. Also Sprotte ist tatsächlich eher unterwürfig und hat jetzt auch in der Läufigkeit keine Anstalten gemacht, daran was zu ändern. Also da bin ich relativ safe, aber mit zwei Piranhas wäre es tatsächlich deutlich schwieriger. Also das ist sicher, ja.
Okay, also auch da nochmal guten aufpassen. Blick dann drauf haben, wenn ihr Hündinnen habt, die unterschiedlichen Persönlichkeiten gut im Blick behalten, besonders in dieser Phase.
Ja.
Genau, wir befinden uns noch im Östrus. Der Ausfluss ist ja nicht mehr blutig, sondern jetzt so ganz klar, ne?
Genau, Fleischwasserfarben. Dieses Wort, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ja, es wird zunehmend klarer eben. Und die Vulva schwillt auch wieder ein bisschen ab. Also die sind ja so ödematisiert, also da ist so viel Wasser eingelagert. Die sehen ja also fast aus wie Paviane von hinten in der Läufigkeit. Mhm. Und das geht dann auch schon wieder etwas zurück. Also bevor es dann halt an die Ovulation geht, an Eisprung und die Hündin dann tatsächlich deckbereit ist. Und das ja auch wieder sehr, sehr deutlich signalisiert. Also so, sie steht.
Beschreib
also
mal,
steht,
was macht sie?
Es ist ein bisschen, also aus menschlicher Warte könnte man sagen, ein bisschen zum Fremdschämen. Sie biedert sich an und zwar so, dass es nicht zu übersehen ist. Also meine Hündinnen neigen dazu tatsächlich, ihr komplettes Hinterteil dem Rüden erstmal überzustülpen. Und also sie setzen sich auf das Gesicht des Rüden und so Geschichten. Ich denke mir, Leute, bisschen Kontenance hier. Aber sie stehen natürlich, also sie wenden dem Rüden sehr, sehr eindeutig, unmissverständlich ihr Hinterteil zu, nehmen die Rute zur Seite, haben auch den Reflex, dass man tatsächlich, wenn man die stehende Hündin an der Schwanzwurzel berührt, nimmt die automatisch die Rute zur Seite und sagt, hier, ich bin deckbereit, mach mir Kinder, schnell. Und das Gute ist aber, bevor sie in der Phase ist, im Östrus ist, wird sie sich auch gar nicht decken lassen, ist ja Energieverschwendung. Also so im Prinzip, um hier nochmal aufs Management zurückzukommen, muss ich eben auch nur in Stehtagen aufpassen. Also davor, wie gesagt, dass es jetzt nicht irgendwelche Streitereien zwischen den Mädels gibt, aber aufpassen, dass es keinen unerwünschten Wurf oder auch nur Deckakt gibt, sind die Stehtage. Und wir kommen ja noch auf den Rüden, aber der Rüde weiß eben auch genau, der es lernen durfte, wann sich's lohnt und wann es Energieverschwendung ist, und wird einen Teufel tun, wenn er das einmal gelernt hat, außerhalb der Stehtage seine Energie zu verschwenden. Das ist schon mal die gute Nachricht für die Rüdenhalter auch an dieser Stelle, die sich ja noch einen Monat gedulden müssen.
Wollte ich gerade sagen, ihr kommt auch noch zu eurem Recht, ja. Denn natürlich höre ich jetzt auch schon die ganzen Gedankenblasen. Oh mein Gott, der arme Rüde, was ist das für ein schrecklicher Stress? Da wird ihm von einer läufigen Hündin irgendwie die Vulva ins Gesicht gedrückt und er darf nicht. Aber wir werden ihm auch noch gerecht.
Ja, genau, da kommen wir dann in der nächsten Folge. Super Geschichten, weil ich ja gerade den jungen pubertierenden Rüden habe, der genau das alles jetzt lernt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, wie toll er das lernt. Also da können wir ganz ausführlich drüber sprechen.
Genau, du hast noch viel mehr Erfahrung. Du hast ja schon Jahre der Hippie-WG mit deinen Hunden hinter dir jetzt.
Es lohnt sich.
Genau, es lohnt sich. Also nächste Folge. Okay, wir bewegen uns langsam Richtung die Östrus, ne?
Ja, genau. Und der Diöstrus ist die dritte Phase. Ja. Genau, also das, was halt nach der Ovulation, nach den aufnahmefähigen Tagen der Hündin passiert, da fährt also das ganze System wieder runter. Und dann haben wir Progesteron erstmal als Haupthormon. Und Progesteron ist eben das Trächtigkeitshormon. Das heißt, eine Trächtigkeit kann ohne Progesteron nicht aufrechterhalten werden. Und bei Kaniden haben wir die Besonderheit, dass es hormonell eben keinen Unterschied gibt zwischen einer Hündin, die wirklich gedeckt wurde, und einer scheinträchtigen Hündin, die also nicht gedeckt wurde. Die sind hormonell auf demselben Stand und entsprechend verhalten die sich natürlich auch genauso. Für die Hündin ist es kein Unterschied. Ihre Hormone gaukeln ihr ja vor, dass sie einen Wurf im Bauch hat, dass sie Welpen bekommen wird. Und so verhält sie sich dann auch unter Progesteron. Und das ist ja auch was, wo ich ganz oft höre, oh, die müssen wir kastrieren lassen, die leidet so sehr unter der Scheinträchtigkeit. Und wenn man dann nachfragt, wie ist denn Leiden definiert, dann ja, die ist so ruhig und die möchte nicht rausgehen. Und ich glaube, dass man sich da wirklich ausgiebig über das Thema Leiden streiten kann. Also es ist eine menschliche Perspektive zu sagen, wenn die jetzt nicht begeistert rausgeht, dann leidet die. Für die Hündin ist es so, das ist die Biologie von Hunden. Wie gesagt, ihr Progesteronspiegel gaukelt ihr vor, dass sie Welpen im Haus hat. Und dieses Progesteron, und da sind wir wieder bei deiner Steckdose und deinem Stecker oder Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, es gibt auch hier Rezeptoren, Bindungsstellen, an denen das Progesteron andocken kann. Es muss also erstmal in das passende Schloss gelangen, dass sich eine Türe öffnet zu einem Verhalten, das dahinter steht sozusagen. Und es ist aber nicht so, dass es für jeden Schlüssel nur ein Schloss gibt. Das ist, glaube ich, der Trugschluss, den viele Leute machen. Es gibt Schlüssel, die in verschiedene Schlösser passen. Und sobald der Schlüssel passt, öffnet sich die Tür zu dem Verhalten, das dahinter steht, bildlich gesprochen. Und bei Progesteron ist das, das bindet an die Rezeptoren für GABA. Und GABA ist der wichtigste beruhigende Botenstoff im Gehirn. Das heißt, GABA steht für runterfahren, Pause, gar nichts tun, häuslich sein. Und der biologische Hintergrund ist natürlich, dass in dem Moment, wo die Hündin unter Progesteron steht, ob sie gedeckt wurde oder nicht, sagt ihr Körper, sei vorsichtig, sei häuslich, bereite dich auf die Geburt vor. Also eine Hündin, die meint, sie hat Welpen im Bauch, wir sprachen darüber, wie viel Wert das für eine Hündin ist, die wird nicht sagen, ich gehe jetzt S-Bahn surfen oder Bungee-Jumpen oder mach sonst irgendwelche Risikosportarten, geh Fallschirmspringen, weil das könnte meinen Nachwuchs negativ beeinflussen oder könnte zum Abort auch führen. Das heißt, es ist völlig normal, dass die häuslich ist, dass die sich ruhig verhält. Und natürlich gibt es Hündinnen, bei denen kann das so ausgeprägt sein, dass es ein Grund für eine Kastration ist. Das steht außer Zweifel. Aber bei den meisten Hündinnen ist es erstmal ein komplett normales Verhalten, das wir aus menschlicher Warte als die leidet ansehen. Und ich bin normal auch kein großer Freund von der Zwangsbespaßung von Hunden, aber in dem Fall würde ich einfach sagen, ich würde die mit rausnehmen, ich würde mit ihr lustige Dinge machen und würde sagen, so, und wir haben jetzt trotzdem Spaß, also Thema ablenken, geh trotzdem raus, mach irgendwas. Und in der Regel kommen die ja auch von ihrem Trip wieder runter. Und was man, glaube ich, auch nochmal definieren muss, wir reden ja immer von der Scheinträchtigkeit, meine damit aber meistens den Moment, in dem die Welpen schon da wären. Das heißt, wir sprechen ja meist von der Scheinträchtigkeit, wenn die Hündin Milch produziert, wenn sie Wurfhöhlen in den Golfrasen buddelt, wenn sie Quietschtiere bemuttert, also so diese ganzen Geschichten, die wir alle kennen, da wären ja aber die Welpen schon auf der Welt oder die Geburt würde unmittelbar bevorstehen. Das heißt, die echte Scheinträchtigkeit dauert 63 Tage plus minus ein, zwei Tage, genauso lange wie eine echte Trächtigkeit, weil eine Hündin gedeckt wurde. Und steht eben vorrangig unter dem Hormon Progesteron. Und davon kriegen wir vergleichsweise wenig mit, außer dass die total häuslich ist. Also das nochmal zur Definition. Der Diöstrus wird zusammengefasst. Das ist die echte Scheinträchtigkeit und die Scheinmutterschaft. Also alles, was nach den Stehtagen passiert, ist Diöstrus. Aber den könnte man nochmal unterteilen eben in die Scheinträchtigkeit, die Progesteronphase und danach die Scheinmutterschaft. Da wären die Welpen schon da. Und da ist es ein ganz anderes Hormon, nämlich Prolaktin, was die Hündin steuert.
Mhm. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo du sagst, das ist jetzt too much? Da würdest du irgendwie das Bemuttern verbieten, die Kuscheltiere wegnehmen, den Hund auch ablenken, weil sie sich da immer mehr reinsteigert?
Ja, würde ich. Also das wäre ja tatsächlich dann die gerade so definierte Scheinmutterschaft unter Prolaktin. Prolaktin ist also das Hormon, das zum einen für die Milchbildung zuständig ist, aber auch für Jungtierverteidigung, Brutpflegeverhalten, das, was die Hündin dann eben macht. Und ich würde tatsächlich sie dann sich nicht reinsteigern lassen. Also ich würde Dinge, die sie bemuttert, wegnehmen tatsächlich. Ich würde sie, wie gesagt, ablenken. Wenn sie massiv Milch produziert, kann es auch nützlich sein, den Energiegehalt der Nahrung, der Fütterung zu kürzen, weil je weniger Energie sie zur Verfügung hat, desto weniger Milch wird sie produzieren. So stillen auch Züchter ihre Hündin ab. Und ja, ablenken, ablenken, ablenken. Man kann Mönchspfeffer versuchen, hilft bei manchen Hündinnen ganz gut. Also man kann Verschiedenes machen. Und es ist sicherlich auch so, dass es Hündinnen gibt, bei denen das so ausgeprägt ist, und zwar jedes Mal wieder, dass es auch ein plausibler individueller Kastrationsgrund ist. Aber was mir eben wichtig ist, nicht jede Hündin, die in eine Scheinträchtigkeit und Scheinmutterschaft gerät, hormonell tun sie das alle, hat irgendwie ein gestörtes Verhalten und muss kastriert werden. Also in der Regel ist es komplett normal. Weil es gibt den schönen Spruch, die Lactatio falsa, also dieses Milch produzieren, obwohl man gar keine Welpen hat, ist keine Krankheit, das ist ein Zustand. Und genauso ist es halt. Das ist ein Zustand, der für Kaniden erstmal normal ist. Aber auch da, also auch ein geschwollenes Gesäuge, auch, dass man Milch manipulieren kann. Also entweder produziert sie die ganz von selbst oder man stimuliert, indem man an die Zitzen geht. Dann kann man bei jeder Hündin in der Zyklusphase auch ein paar Tröpfchen Milch irgendwie stimulieren. Und auch das ist erstmal komplett normal. Das ist dann so, oh Gott, sie gibt sogar Milch. Und da muss man ganz klar sagen, problematisch wird's dann, wenn Anzeichen einer Entzündung vorliegen. Und das wäre Hitze, also vermehrte Wärme am Gesäuge, Schwellung und Rötung. Das wären ganz klare Entzündungsanzeichen. Dann gehört die Hündin zum Tierarzt. Und wenn das dann massiv ist, kann man auch einen Prolaktinhemmer geben. Das drückt einfach den Prolaktinspiegel wieder runter und die Hündin ist wieder normal. Vertragen die auch gut, also kann man problemlos machen. Wenn die allerdings wirklich nach jeder Läufigkeit damit ein Thema hat, und auch hier würde ich sagen, wartet erstmal drei Läufigkeiten ab. Das dauert oft, bis sich das eingependelt hat, bis die Hündin selber weiß, was überhaupt los ist, bis die Abstände und die Zyklusphasen einigermaßen ähnlich verlaufen. Wenn das dann bestehen bleibt, das Problem, dann kann das durchaus ein Grund für eine Kastration sein. Aber bitte erstmal abwarten und die Hündin erwachsen werden lassen. Es gibt medizinisch keinen Grund für eine Frühkastration einer Hündin. Gibt es einfach gar nicht. Ja.
Danke, Sophie. Sehr, sehr wichtig. Kann man nicht oft genug sagen. Und glücklicherweise spricht es sich langsam auch zu den totalen Kastrationsbefürwortern der letzten Jahrzehnte durch. Also immer mehr Tierärztinnen und Tierärzte nehmen das ernst, bilden sich fort.
Das hat sich ganz viel
unter
getan,
anderem bei dir Glück. Sehr viel zum Glück. Ja. Und das verändert sich gerade und das ist gut so. Ich will nur mal ganz kurz einwerfen, weil ich das so spannend finde mit der Zyklussynchronisierung. Das macht ja auch verhaltensbiologisch wahnsinnig viel Sinn. Ja. Man weiß es mittlerweile von Streunerstudien aus Indien, dass dort Großmütter mit Säugen. Genau. Also das ist so, es gibt sogar einen Fall berichtet worden von einer Hündin, die gestorben ist, kurz nach dem Werfen. Mhm. Und dann hat die Großmutter die Aufzucht dieser Welpen übernommen, weil sie eben halt auch in einer entsprechenden Zyklusphase sich befunden hat. Also diese Synchronisation des Zyklus macht biologisch sehr, sehr viel Sinn, wenn wir in Gruppen leben und gemeinschaftlich Jungtiere aufziehen. Und das gilt eben halt für Hunde, aber natürlich auch für uns Menschen. Wir haben ja normal früher ja auch nicht allein in unseren Wohnungen gesessen, als Familien, sondern eben halt in Gruppen gelebt. gelebt und das war sehr, sehr gut für die Kinder und für uns Frauen. Da waren wir nämlich nicht so auf uns allein gestellt bei der Aufzucht, sondern konnten uns das schön teilen. Unter anderem, dass eben halt auch mal jemand anderes unser Baby gesäugt hat, was gar nicht schlimm ist, sondern vielleicht ganz gut war.
Ja. Da habe ich neulich, schön muss ich kurz einwerfen, weil ich das so spannend fand, was zu gelesen. Wir Menschen und Wale sind ja die einzigen Tiere, die eine Menopause haben. Das gibt's sonst nicht. Also auch an dieser Stelle, die Hündin, vielleicht wird sie es nur noch einmal im Jahr irgendwann. Nein, die Hündin wird bis zum Schluss komplett durchläufig. Also, wie gesagt, vielleicht nur noch einmal im Jahr, aber sie wird es. Und es gibt bei Walen und bei Menschen eine Großmutterhypothese. Das fand ich total spannend, dass einfach ab einem gewissen Alter die nicht mehr für oder sie sind nützlicher als Großmütter, die sich um den Nachwuchs kümmern mit, als eigenständig sich noch reproduzierende Individuen sozusagen. Fand ich tatsächlich sehr spannend. Aber die Hündin wird bis zum Schluss durchläufig.
Okay, jetzt haben wir schon die drei Phasen abgearbeitet. Proöstros, Östros, Diöstros. Und jetzt kommen wir zur vierten Phase, dem Anöstros. Was passiert da?
Erstmal
und wie lange dauert der?
Alle können durchatmen. Das ist die gute Nachricht. Ja. Es ist over. Und dann hat man tatsächlich erstmal Ruhe. Und wie lange der dauert, ist davon abhängig, wie oft die Hündin läufig wird. Also wenn sie zweimal im Jahr läufig wird, hat man natürlich länger Ruhe, als wenn man das Glück hat, ein Exemplar zu erwischen, das dreimal im Jahr läufig wird. Und wenn eine Hündin nur einmal im Jahr läufig wird, kann ich ja sagen, naja, dann ist irgendwie auch 9 Monate Ruhe. Da passiert erstmal gar nichts. Also abhängig davon, wie oft sie im Zyklus ist, aber sie ist eben 63 Tage nach den Stehtagen, auch davor, also auch pro Östrus, Östrus sind ja die Zeiten jeweils variabel, deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Aber dann 63 Tage Scheinträchtigkeit, dann Scheinmutterschaft, bis das Gehirn dann auch wirklich realisiert hat, da ist gar kein Nachwuchs, ist falscher Alarm. Und dann ist sie eben im Anöstrus und dann fahren alle Sexualhormone wieder auf Tiefstand und dann ist sie eigentlich wieder ansprechbar. So. Ja.
Kastrationsbefürworterinnen und Befürworter würden jetzt natürlich sagen, ja, und wenn ich eine Hündin kastrieren lasse, dann befindet sie sich eigentlich immer im Anöstrus. Und das macht mir und der Hündin das Leben doch viel leichter. Warum soll ich ihr all dieses Hormon hin und her zumuten?
Zum einen, also wie schon gesagt, in der Entwicklung halte ich es für ganz, ganz wichtig. Also wir wollen ja hoffentlich keine Steiftierchen, die irgendwie nach unseren die wir mit dem Skalpell an unsere Bedürfnisse irgendwie passend operieren. Das ist ja nicht das, was Hundehaltung ausmachen sollte. Das heißt, erstmal bleibe ich bei diesen mindestens 3 Läufigkeiten, gebe ihnen die Möglichkeit, erwachsen zu werden, sich zu entwickeln. Erst dann kann das Gehirn bestimmte Dinge überhaupt leisten, wenn dieser ganze Umbau im Gehirn stattgefunden hat. Und danach, es ist schon so, dass es viele Studien gibt, die, also alle aktuellen Studien zum Verhalten zeigen inzwischen mehr oder weniger deutlich, dass es eben das Risiko steigert für eine gesteigerte Ängstlichkeit, für eine gesteigerte Aggression, also für ganz diverse Probleme. Und deswegen ist man zum Glück auch in der Tiermedizin, wo es ja lange irgendwie, man hat sich gar keine Gedanken drüber gemacht, eine Hündin mit 5 Monaten zu kastrieren. Aber da ist man tatsächlich weitgehend von weg aufgrund der aktuellen Studienlage, weil eben, ist vielleicht auch ganz interessant, es gibt eben Rezeptoren, auch wieder Bindungsstellen für die Sexualhormone, keineswegs nur in den Ovarien oder, sondern überall im Körper. Das heißt, die haben überall im Körper eine ganz wichtige Funktion. Das ist keine Laune der Natur. Und natürlich gibt's Gründe, eine Hündin zu kastrieren, aber was wir dadurch machen, um das mal sehr plakativ auszudrücken, wir versetzen in dem Fall tatsächlich die Hündin schlagartig in den Zustand der Menopause bei der Frau, Wechseljahre. Das heißt, bei uns findet genau dasselbe statt. Irgendwann ist kein Östrogen mehr da, wird nicht mehr produziert von Eierstöcken. Das Gehirn weiß davon aber nichts. Und das Gehirn sagt, Gott, der Spiegel ist viel zu niedrig und feuert wie blöde von diesen ansteuernden Hormonen aus dem Gehirn. Vor allem das LH, das luteinisierende Hormon, für die, die es genau wissen wollen. Und da steigt der Spiegel signifikant an. Und man vermutet, dass das der Grund für ganz viele unerwünschte, das ist total spannend, für unerwünschte Nebenwirkungen der Kastration ist. Beim Rüden wie bei der Hündin. Die Hormone gibt's bei beiden Geschlechtern. Und wir pushen einfach in einen hormonellen Regelkreis rein, in dem wir erstmal nichts verloren haben. Und es sollte, glaube ich, klar sein, wenn man in hormonellen Regelkreisen irgendwie rumfuscht, dass sich dann ganz vieles verändert. Und also ich finde, da kann man tatsächlich, ist der Vergleich hinkt ein bisschen, weil die Hündin ja auch zwischendurch im Anöstrus ist, im Gegensatz zur Frau. Aber man kann den Vergleich ziehen oder die Hündin, die kastrierte Hündin dient der Wissenschaft als Modell für die Frau in den Wechseljahren, weil das genau derselbe Zustand ist. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was da bei Frauen sich im Kopf gemacht wird, berechtigterweise mit Hormonersatztherapie, Physiotherapie, für den Knochenaufbau auch, der ja auch von Östrogen mitgesteuert wird, unter Umständen Psychotherapie. Also es wird ganz, ganz vieles gemacht. Und bei der Hündin geht man irgendwie davon aus, dass es völlig egal ist, ob die ihre Sexualhormone hat oder nicht. Und das sehe ich halt nicht so. Die Hormone haben eine wichtige Funktion. Und man braucht deswegen auch entsprechend wichtige Gründe, um sie einfach so zu entfernen. Und ich kenne genug Leute, die es bereut haben. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Also hinterher ist man manchmal schlauer, aber dann ist es zu spät.
Zu den negativen Folgen haben wir ja, wie gesagt, auch in den Folgen 31 und 32 einiges gesagt. Aber auch hier nochmal der Appell, überlegt euch das bitte gut. Es scheint vielleicht im ersten Moment so, als würden wir uns, aber auch der Hündin damit das Leben leichter machen. Aber das ist eben halt nur die Oberfläche, die wir sehen. Was Sophie gerade beschreibt, all diese Internas, das feine Zusammenspiel der Hormone, da haben wir gar keinen Einblick. Und das verstehen wir auch jetzt langsam erst und wissen, was da eigentlich wir der Hündin damit auch zumuten. Also ganz, ganz vorsichtig und sehr gut abgewegt hier eine Entscheidung fällen, bitte. Im Sinne unserer Hunde.
Ja. Unbedingt.
Okay. Wir haben jetzt alle Phasen durch. Es ist natürlich auch wahrscheinlich ähnlich wie bei uns Frauen, gibt es auch Zyklusse, die nicht so nach der Norm verlaufen, oder?
Ja, tatsächlich. Und auch das haben wir bei jungen Hündinnen relativ häufig, weil das da gefühlt auch einfach irgendwie so ein paar Zyklen braucht, bis sich das so eingespielt hat. Und da haben wir zum Beispiel relativ oft die sogenannte stille Brunst oder auch weiße Läufigkeit. Und das bedeutet, dass man gar nicht von außen sieht, dass die Hündin läufig ist. Also die blutet nicht, die hat keine besonders geschwollene Vulva. Das Problem ist aber, der Rüde merkt's und sie ist aufnahmebereit. Mhm. Also sie zeigt einfach keine Läufigkeitsanzeichen. Und das muss man wissen. Also bitte, bitte immer auch drauf gucken, wenn Rüden plötzlich gesteigertes Interesse haben, sollte man vorsichtig. Ja, also das ist das eine und kommt relativ häufig vor, aber wie gesagt, ganz oft bei jungen Hündinnen und verwechselt sich dann sozusagen. Und das andere ist der sogenannte Split-Östrus. Und das haben wir auch häufig bei jungen Hündinnen. Das war hier bei Rita, die inzwischen kastriert ist, der Fall. Die hat, ich glaube, auch relativ spät mit weit über einem Jahr als 10-Kilo-Hundchen mitgemacht mit der älteren Hündin, mit Piranha, mit der Läufigkeit. Aber sie hat nie durchgezogen. Die hat immer wieder abgebrochen. In dem Fall waren psychosoziale Einflüsse der Grund. Das heißt, Piranha hat ganz klar gesagt, wenn hier irgendjemand Kinder kriegt, dann ich. Aber dir steht das nicht zu. Also sie kam nie bis zum Eisprung. Und das gibt's immer wieder, dass die, und dann wundern sich die Leute, weil dann hört die auf und dann denkt man, es ist vorbei. Und dann höre ich ganz oft, jetzt ist die schon wieder läufig. Die war es ja erst vor ein paar Wochen oder ja. Und tatsächlich ist es dann nicht schon wieder, sondern sie bringt das zu Ende, was sie zu Beginn nicht ganz zu Ende gebracht hat. Sie legt also nochmal los und kommt dann hoffentlich zur Ovulation auch.
Hey, also so, es ist sehr komplex. Also man muss da wirklich auch ein bisschen sich mit befassen. Aber ich finde, das haben unsere Hunde verdient oder in dem Fall unsere Hündinnen verdient, dass wir uns auch mit ihrer Sexualität, mit ihrem Fortpflanzungszyklus ein bisschen besser auskennen, als es bisher so der Fall war.
Also ganz ehrlich, wir kümmern uns um alles. Wir sind Meister in der Ernährung und dann braucht's 3 Gramm davon und 17 Gramm davon und überhaupt. Und dann ist es einem aber zu viel, irgendwie sich mit dem natürlichen biologischen Verhalten von Hündinnen auseinanderzusetzen.
Ja.
Finde ich dann auch wirklich schlimm. Also deswegen auch nochmal dieses, werft einen total interessierten, neugierigen Blick da drauf. Es lohnt sich, es ist spannend.
Sophie, ich möchte mal zurückspringen in den Östrus. Ja. Du hast jetzt ja einen Rüden vor Ort. Mhm. Du hast gesagt, du kriegst es mit, wann die Stehtage sind. Was ist, wenn die nachts losgehen?
Ja, also man würde ja schon im Zweifelsfall natürlich jetzt auch vorher die Hunde nicht unbeaufsichtigt alleine lassen. Also mache ich auch nicht, trenne die im Prinzip gar nicht, nur dann, wenn ich nicht da bin. Und sogar nachts ist es tatsächlich so, ich weiß, dass ich aufwache, der Rüde schläft ganz brav auf der einen Seite, die Hündin auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist auch Stimmungsübertragung, wenn wir alle auf der Couch liegen, dann ist auch tatsächlich nachts Pause. Ich würde es aber mitkriegen. Und sie tragen dann, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, es ist kein für Hüterli, keine Fortpflanzungskontrolle. Aber ich stehe normal nicht auf Läufigkeitshöschen. In dem Fall hat tatsächlich Brotte und Pü eins an, weil es dann noch mal ein bisschen länger dauert. Also es ist natürlich easy für den Rüden, das runterzupflücken. Aber er kann nicht aufreiten und sofort irgendwie penetrieren. Und ich habe das bisher immer mitgekriegt. Also es war noch nie irgendwie gefährlich. Wenn ich nicht da bin, trenne ich sie natürlich. Und die Stehtage ist ja auch nicht so, dass man irgendwie einen Schalter umlegt. Das entwickelt sich und man merkt dann schon so, oh, es wird heißer. Also so, jetzt wird's langsam ernst. Und ja, und dann ist der Tag da, wo sie halt wirklich dasteht, die Rute zur Seite nimmt und sagt, mach mir Kinder.
Bitteschön, los jetzt.
Ja, und das ist dann nicht zu übersehen. Also es sind wirklich Bordsteinschwalben, man muss es so sagen. So als Frau hat man immer so ein leichtes Fremdschämen.
Ja. Ja. Ich weiß genau, was du meinst.
Genau.
Sag mal, jetzt gibt es eigentlich auch Hündinnen, die auch selbst in den Stehtagen von Rüden nichts wissen wollen, weil sie einfach auf Hündinnen stehen? Gibt es das auch? Ja, also gibt es wirklich so lesbische Hündinnen, die sagen, sorry, aber no.
Ob es das gibt, weiß ich nicht. Also tatsächlich ist es hier totaler Standard, dass auch die Hündinnen aufeinander gegenseitig aufreiten wie die Blöden. Vor allem Hündinnen, die einen hohen Testosteronspiegel haben, machen das natürlich sehr gerne. Also ist erstmal normal, die nehmen so gefühlt, was sie halt kriegen. Und ich denke immer, super, die Hündinnen beschäftigen sich gegenseitig. Der Rüde kann mal durchatmen. Und also so, das zum einen, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach so, genau, ob es homosexuelle Hunde gibt. Also ich kenne tatsächlich keine Studien oder nichts dazu. Was es aber regelmäßig gibt und was total logisch ist, ist, dass es Hündinnen gibt, die bestimmte Rüden ablehnen. Oder auch Rüden, die bestimmte Hündinnen. Oder optimalerweise lehnen sie sich gegenseitig ab. Ob sie dann sich stattdessen eine Hündin nimmt, ist die andere Frage. Aber ich hatte es immer wieder, also ich hatte sowohl auch mit dem Beagle-Rüden Hündin in den Stehtagen hier zu Besuch. Und der Beagle hat gesagt, oh, geh weg, die ist penetrant, hallo, hilf, Mensch, hilf, die nervt mich. Und hat gesagt, nee, mit dir geht das nicht. Und es gab immer andere Hündin, wo er kaum zu halten war. Wobei er immer besser kontrollierbar war, als wenn Hasen in der Nähe sind, als Beagle, so. Und das liegt dann tatsächlich daran, dass die intuitiv das Immunsystem, das eigene, mit dem das Gegenüber abgleichen. Also wir suchen für unseren Nachwuchs auch wir Menschen. Es gibt ja diesen Spruch, jemanden nicht riechen können. Und da ist viel mehr dran, als den meisten wahrscheinlich bewusst ist. Das heißt, wir gleichen intuitiv über den Geruch unser Immunsystem mit dem des Gegenüber ab. Und wir suchen jemanden, der zwar geringe Überschneidungen hat, aber ganz viel, also der Rüde müsste ganz viel Immunsystem mitbringen für Keime, was die Hündin nicht hat. Die Hündin müsste andere Teile sozusagen mit da reinbringen in diese Gemeinschaft, weil man natürlich möchte, dass der Nachwuchs möglichst immun gegen alles ist. So, und wenn das nicht passt und die sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen können, gibt es das tatsächlich auch bei Hunden immer wieder, dass die sagen, nö, hol mal eine andere. Also, dass auch ein Deckrüde beim Züchter sagt, ja, ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Leider wird dann relativ häufig vom Menschen so ein bisschen nachgeholfen, die Hündin festgehalten oder irgendwas, was fatale Folgen hat, weil sich ja auch dabei die Natur wieder was gedacht hat. Das muss man ja ganz klar so sagen. Also, und das ist sehr schade.
Da muss ich schon mal ganz kurz ein bisschen spoilern. Sorry, Sophie, aber wir haben ja noch vor, auch noch mal eine Folge zu machen zum Thema Vermehrerhunde, weil da bist du ja auch Expertin.
Stimmt.
Was das nämlich für Auswirkungen hat, wenn wir Hündinnen und Rüden zusammenzwingen, weil wir der Meinung sind, sei es jetzt auch bei guten, also in Anführungsstrichen Züchtern, die das professionell machen, dass sie super Gesundheitszeugnisse von ihren Hunden haben und sagen, okay, die beiden sind jetzt das Traumpaar, aber leider nur auf dem Papier. Die wollen aus irgendwelchen Gründen, wollen die nicht. Und dann werden Hündinnen gezwungen, ganz, ganz fatal. Ja. Da kommen wir aber, wie gesagt, in einer eigenen Folge auch nochmal drauf zu sprechen. Das war nur ganz ein kurzer Spoiler.
Ja.
Ich finde es auch deswegen so spannend, weil ich auch immer wieder, das sind jetzt aber Anekdoten, ne? Da muss man immer sagen, das ist keine Wissenschaft, aber Anekdoten. Also ich weiß es von Streunerforschern, die mir das erzählt haben, dass es Hündinnen und Rüden gibt, die sich bevorzugt nur miteinander verpaaren. Also das ist ja schon so, dass die
so eine Paarbindung
Wildhunde
auch haben.
Genau, also sie sind nicht monogam, so wie ein Wolfspärchen, sondern bedienen sich schon mal gerne auch bei der Nachbarshündin aus dem Nachbargarten und so. Aber es gibt tatsächlich Paare, die sehr bevorzugt nur mit sich miteinander verpaaren. Was nicht bedeutet, dass zwangsweise immer alle Welpen nur von diesem einen Rüden sind. Also die geht schon auch mal woanders schnuppern, die Hündin. Aber man hat da schon Vorlieben. Und ich weiß von einem Paar, bei dem ich relativ häufig drehe, die auch unkastrierte Hündinnen und Rüden unter einem Dach wohnen haben und dass da der Rüde auch wirklich nur sich für eine Hündin interessiert und die sich auch nur für ihn
das
und für keinen anderen
so
Rüden.
Das ist so selten, Und ja, natürlich hat auch diese Geschichte mit dem Immunsystem ursprünglich oder nebenbei noch einen anderen Hintergrund. Es soll, da kann man sich natürlich auch nicht drauf verlassen, aber es soll natürlich auch Inzucht vermeiden. Das heißt, das Immunsystem von Geschwistern, von Mutter, Kindern ist vergleichsweise ähnlich und das soll verhindern, dass man da halt allzu sehr in der Familie bleibt mit der Fortpflanzung.
Das ist halt dazu muss man aber auch immer sagen, in dem Moment, wo wir Menschen eingreifen und Haltungsbedingungen nicht mehr natürlich sind, das heißt, dass Tiere nicht abwandern können, wie sie eigentlich sollten in der Jugend und man zusammen auf einem Fleck lebt und vielleicht auch unter nicht besonders guten Bedingungen, also man sehr gelangweilt und frustriert ist, dann lösen sich all solche Prinzipien auf und dann wird sich auch quer durch die Bank gegenseitig gedeckt.
Ja, eben, genau. Also deswegen auf keinen Fall drauf verlassen. Aber das ist einer der Hintergründe, warum das so ist oder vermeidet halt nebenbei in freier Natur hoffentlich auch Inzucht.
Ich habe noch mal eine wichtige Sache, die wir noch nicht hatten. Und das ist, also wir wollen jetzt ja nicht, dass Hündinnen zum finalen Akt kommen mit irgendwelchen Hunden. Aber erklär doch mal, was passiert beim Sex? Weil so richtig doll harmonisch ist es relativ nur kurz, dass die beiden Spaß haben. Danach sieht es ein bisschen schmerzhaft aus, ne?
Ja, also ich finde es furchtbar. Also mir tut alles weh, wenn ich Hunde irgendwie beobachte. Und deswegen glaube ich auch, dass es überhaupt kein gangbarer Weg ist. Das hört man immer wieder. Ach, lass die sterilisieren und dann können die Spaß haben. Und ich denke, oh Gott, die arme Hündin. Und ich glaube auch, der arme Rüde findet sie mich dann auch nicht mehr so prickelnd. Das heißt, Kanidenhunde haben einfach die Besonderheit, dass sie aneinander hängen. Und das bis zu einer halben Stunde nach dem Akt. Das heißt, erstmal der Rüde reitet auf, der penetriert, der wird sein Sperma los. Und dann geht er relativ schnell runter von der Hündin, dreht sich um. Und dann stehen die quasi Hintern an Hintern. Der Penis des Rüden ist nach hinten umgeklappt und hängt in der Hündin. Weil da einfach Schwellkörper verhindern, dass der wieder rauskommt. Soll auch verhindern, dass der Nächste, der Konkurrent, direkt danach kommt, die Hündin entdeckt. Erstmal ein Stopfen drauf. Und auch, dass das Sperma eben nicht wieder rausläuft, sondern dahin kommt, wo es hingehört. Und das ist natürlich fatal, wenn das passiert und Leute das nicht wissen und erstmal total erschrecken und dann denken, oh Gott, wir müssen die trennen. Und dann kommt der Gartenschlauch mit kaltem Wasser oder es wird an den Hunden rumgezogen. Und da gibt's ganz, ganz böse Verletzungen. Also man kann in dem Moment nichts mehr machen. Man kann nur noch die Hunde festhalten, dass die nicht in Panik, gerade die junge Hündin, die nicht weiß, wie ihr geschieht, will vielleicht auch wegrennen oder von der Couch springen, wenn es da passiert ist. Auch das birgt ein Verletzungsrisiko. Also wirklich die festhalten, dass die beruhigen, dass sie keine Panik kriegen, zusammenhalten. Und irgendwann, wie gesagt, kann eine halbe Stunde dauern, lösen die sich dann auch wieder. Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch passiert, also wenn die Hündin sich decken lässt und die wirklich gehangen sind, ist natürlich vor allem bei einer jungen Hündin die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie auch aufgenommen hat. Und das auch nochmal ein Plädoyer, da werde ich mir jetzt auch nicht nur Freunde machen, aber wenn das wirklich passiert ist, ja, es ist sicherlich auch nicht schön, so einen Wurf wegzuspritzen. Aber es ist inzwischen, es gibt ein Medikament, was gut verträglich ist, also eigentlich keine Nebenwirkung hat, was man direkt nach Ende der Läufigkeit einsetzen kann. Und wenn man nicht in der Lage ist, dann muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Ich glaube, irgendwie Bockmist kann immer passieren, jedem. Auch ich würde nicht mal ausschließen, dass es auch hier irgendwann mal passieren könnte, dass halt doch gedeckt wird. Bin ja auch keine Heilige. Aber dass man dann zum Tierarzt geht, sich möglichst schnell beraten lässt und im Zweifelsfall der Hündin auch wirklich Allicin spritzt, weil einfach die Aufzucht von einem Wurf für Leute, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, das lese ich immer wieder in den Kleinhundgruppen. Die wissen dann nicht mal, wie lang trägt überhaupt eine Hündin. Also da ist wirklich null Info. Und wie, und die hat ja noch kein Gesäuge angebildet. Und wie läuft denn so eine Geburt ab? Und wann muss ich zum Tierarzt, wenn zwischen zwei Welpen, wie lang die Pause ist? Also so gar kein Wissen, auch nicht über Welpenernährung oder ähnliches. Und es gibt so viele Hunde auf dieser Welt. Und ich würde an der Stelle tatsächlich dann auch dafür plädieren, zu sagen, dieser Wurf wird nicht auf die Welt kommen. Also so muss man auch ganz klar so sagen, finde ich, ist in vielen Fällen die bessere Entscheidung dann, als auf Teufel komm raus irgendwie, ich ziehe jetzt mal einen Wurf auf. Bin aber gar nicht
absolut
dazu geeignet.
Absolut, bin ich voll bei dir, weil es ist natürlich berufsbedingt, bei dir ja auch. Mhm. Wir beide haben immer wieder auch Kontakt zu Züchterinnen, zu Züchtern und kriegen mit, was das für ein Aufwand ist. Mhm. Und die besuchen Züchterseminare im Vorfeld. Die sind alles wirklich, also die guten, seriösen Züchterinnen und Züchter sind super Profis. Ja. Die wissen genau, was wann wie zu tun ist. Und das im Sinne der Hündin ist es einfach wahnsinnig wichtig, um sie zu schützen und bestmöglich unterstützen zu können. Und auch die Aufzucht eines Welpenwurfes ist nicht nur sehr teuer und zeitintensiv, sondern erfordert auch ganz viel Fachwissen, genau, weil man da wirklich die Bahnen legt, in die sich das Hundeleben künftig weiter bewegen wird. Da kann man auch unheimlich viel falsch machen. Und deswegen auch hier mein großes Plädoyer für die sogenannte Pille danach. Ist es ja nicht, ist eine Spritze, das hast du eben schon erklärt. Aber dass man da irgendwie nicht zu zögerlich mit umgeht, sondern wirklich im Sinne der Hunde entscheidet, die da draußen auch noch auf ein neues Zuhause warten.
Vielleicht ist auch ein schönes Argument nochmal, ich habe es auch ins neue Buch geschrieben, die Vorstellung, was kostet so ein Kaiserschnitt irgendwie in der Nacht oder am Wochenende mit neuer Gebührenordnung für Tierärzte. Und da ist man schnell bei, also im mittelhohen vierstelligen Bereich. Und ich glaube, auch das wird unter Umständen dem einen oder anderen irgendwie nochmal zu denken geben, ob man das wirklich möchte. Und man muss sagen, so eine Geburt ist auch immer für eine Hündin ein Risiko. Gerade bei so Obstwürfen, wo du vielleicht einen riesen Rüden hast oder ähnliches. Also ich würde es meiner Hündin auch einfach nicht zumuten wollen.
Sehr gut. Wir sind natürlich total über der Zeit, Sophie, aber das ist ja immer schon gewöhnt bei uns. Ne? Genau. Aber ich habe noch zwei ganz wichtige Fragen. Ja. Seite, du hast noch ganz wichtige Dinge auch auf dem Herzen, aber die würde ich gerne nochmal loswerden, weil es ist ja auch immer so, wenn man sagt jetzt aber diese Anöstrus-Phase, da ist die Hündin irgendwie lieber aufgeschlossener oder aber ich arbeite vielleicht auch mit meinem Hund im Rettungsdienst, in der Assistenzhundearbeit. Was ist mit Hündinnen, die läufig werden, die ausgebildet wurden? Mhm. Oder werden da weniger Hündinnen, sondern mehr Rüden ausgebildet wegen dieser Zyklusgeschichten? Oder ist es in dem Fall vielleicht auch in Ordnung zu sagen, hier ist es angebracht, damit die Hündin nicht zyklusbedingt immer so durch den Wind ist, dass ich eine Hündin kastrieren lasse?
Ich glaube, da ist es schwer, eine allgemeingültige Antwort zu geben. Also ich glaube zum einen, dass wir auch diesen Hunden irgendwie schuldig sind, dass die erstmal erwachsen werden dürfen, was auch ihrem Job sicherlich dann zugutekommt, weil das Gehirn eben dann alles leisten kann, was es leisten können sollte. Das ist irgendwie das eine. Das andere ist, dass man, glaube ich, schlecht sagen kann, der Assistenzhund oder der Therapiehund. Also zum einen, was die Persönlichkeit des individuellen Hundes angeht. Wie gut ist er erziehbar? Wie gut ist er in der Lage, Hündin auszublenden oder ähnliches? Das andere aber auch, was für einen Job hat der? Und ich würde sagen, es ist einfach ein Unterschied, ob jetzt ein Blindenführhund beispielsweise halt nicht mehr zuverlässig arbeitet, wenn irgendwo eine Hündin läufig ist. Also gilt ja andersrum genauso. Oder als Hündin, wenn sie läufig ist. Oder ob das, weiß ich nicht, beispielsweise ein PTBS-Hund ist, der einfach irgendwie Begleiter ist, der auch seine Aufgaben hat, aber wo man sagen kann, wenn da die Hündin läufig wird, ist es halt auch nicht so tragisch. Ist halt wie bei einem normalen Hundehalter, da hat er halt eine läufige Hündin dabei. Also ich glaube, da müssen wir ganz viel differenzieren noch mehr. Und es gibt Studien, es gibt nicht viele Studien zur Kognition und Kastration bei Hunden, aber es gibt zum Beispiel eine Untersuchung an Polizeihunden, und auch soziokognitive Tests, da haben intakte Hunde deutlich besser abgeschnitten als kastrierte Hunde. Also das ist dann auch wieder die Frage, was macht es mit der Ausbildungsfähigkeit überhaupt? Also wie gut sind die, also sind sie vielleicht nicht intakt halt doch besser in der Lage, auch den Job zu machen, leichter ausbildbar und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss man wirklich sehr auf den Einzelfall hinschauen. Also ich greife wieder vorweg, ich weiß, der Rüde kommt noch, aber hier der kleine Rüde in den Stehtagen der Hündin, überhaupt kein Thema. Also der hat einen Gehorsam an den Tag gelegt, was ich immer noch unglaublich erstaunlich finde, für Pubertät, aber dann noch für zwei läufige Hündin. Und da würde ich jetzt sagen, auch wenn der irgendeinen Job hätte, gäbe es erstmal überhaupt keinen Grund, den kastrieren zu lassen. Also ich glaube, da muss man individuelle Lösungen finden. Ich finde es aber tatsächlich fatal, dass im Moment ja noch pauschal alles kastriert wird, in der Regel auch früh kastriert wird. Also ich glaube schon, dass man sich da auch mal zusammensetzen müsste und Konzepte oder vielleicht Konzepte für verschiedene Hundegruppen dann auch erarbeiten müsste. Wie könnte es denn anders gehen? Und vielleicht so.
Ich weiß es auch aus dem Assistenzhundebereich, dass da wirklich auch dann vielleicht die erste Läufigkeit noch gemacht wird und dann aber schon vor der zweiten wird schon kastriert.
Und es ist ja auch, also ganz ehrlich, also es ist diese Wertung, oh Gott, wir nehmen jetzt mal den Rüden, der ist noch plakativer, ich werde den Rüden niemals von einer läufigen Hündin abrufen können und deswegen kann er seinen Job auf keinen Fall machen, wenn er intakt ist. Wo ich denke, wir verlangen von all diesen Hunden, dass die einen Hasen links liegen lassen, wenn irgendwie einer einen Weg kreuzt. Das ist ja auch möglich. Und das ist genauso möglich. Ich glaube, man muss halt dann einfach anders trainieren oder auch das nochmal gezielt trainieren. Aber es darf nicht sein, dass Hunde von wichtigen Hormonen befreit werden, nur weil sie den Menschen dienen. Also sie können den Menschen dienen, das steht außer Frage, aber ich glaube, man muss dann auch Rücksicht auf das Tier nehmen und sein Wohlbefinden. Und da gehören tatsächlich die Sexualhormone einfach auch dazu.
Also ich finde, Sophie, das war ein schönes Schlusswort, aber ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Sachen hast, die dir auf dem Herzen brennen. Jetzt
ach, spontan brennen. Fällt mir gar nichts ein, weil es so ein umfassendes Thema ist. Also ich kann nur an dieser Stelle sagen, das wirst du verlinken, aber so in dem neuen Buch, das wird immer als das neue Kastrationsbuch von der Strottbeck gehandelt. Und da möchte ich ganz klar dazu sagen, das ist es nicht. Das ist Let's Talk About Sex und es geht eben genau um das. Es geht um den Zyklus der Hündin, es geht um den Umgang mit intakten Hunden, was muss ich beachten? Auch ganz viel, da haben wir jetzt auch nicht drüber gesprochen, präventive Untersuchungen bei intakten Hunden. Und das ist aber so umfangreich, also würden wir tatsächlich noch eine Weile hier sitzen, liebe Kate. Ja, würde ich sitze mit dir gerne eine Weile rum, aber so, und da kann man nochmal ganz viel nachlesen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was das Wichtigste ist.
Ja, also ich finde, beide Bücher gehören in den Schrank eines jeden aufgeklärten Hundehalterhaushalts, weil es ist einfach wirklich wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil es sind unsere Hunde. Es ist genauso, wenn wir Kinder haben, beschäftigen wir uns auch mit deren Sexualität oder was brauchen sie, wie können wir sie optimal unterstützen? Was ist mit Gesundheitsfürsorge? Ja. Und unsere Hunde haben Zyklen als Hündinnen und sind sexuell interessiert als Rüden. Da gilt es, sich mit auseinanderzusetzen. Und das ist einfach ein krass gutes Fachbuch. Ich habe es hier unten auch nochmal verlinkt unter unserem unserer Podcast-Folge für beide Folgen. Schaut da mal. Also ich würde es mir auf jeden Fall holen. Das ist jetzt keine Werbung, weil ich Sophie so toll finde oder weil wir hier diesen Podcast zusammen machen, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, das zu wissen. Und es ist auch nicht krasses Fachgesimpel. Also es ist
gut
wirklich,
lesbar, glaube ich.
Sehr, sehr gut lustig. Und die Fotos sind so unglaublich lustig.
Ja, und genau. Es ist auch ein Ritterschlag. Also ich bin, das muss man an dieser Stelle auch noch erwähnen, ich bin vor 10 Jahren fürs erste Buch von KollegInnen noch richtig böse angefeindet worden. Also ich war eine Nestbeschmutzerin. Man hat mit Kastration auch viel Geld verdient. Und da hat sich viel getan. Die Wissenschaft hat nachgezogen. Und ich habe viel mehr Weiterbildung jetzt für Tierärzte als für Hundetrainer und Hundehalter gemacht. Und habe wirklich für das neue Buch von sämtlichen Professoren für Reproduktionsmedizin, Gynäkologie an den tiermedizinischen Fakultäten in Deutschland Lobeshymnen bekommen. Also es ist echt ein Ritterschlag. Ich freue mich
riesig darüber. Geht doch runter
wie Öl. Ich habe jetzt eine Broschüre für Tierärzte geschrieben, so auch grobe Aufklärung und kriege großartige E-Mails. Also es hat sich auch in der Tierärzteschaft, das merkt man daran, ganz, ganz viel getan, die Einstellung zu dem Thema. Und das freut mich und ich glaube, ich war mit Udo, mit dem ersten Kastrationsbuch, auch so ein bisschen dran beteiligt, dass man da inzwischen mehr drüber nachdenkt, bevor man zum Skalpell greift.
Es braucht immer ein paar Leute, ein paar Vorreiter, die mutig sind und sich mal gegen den Wind stellen. Also ihr seid dabei ein sehr wichtiges und schönes Beispiel dafür. Genau. Ja. Ihr Lieben, wir machen jetzt einmal kurz Pause. Ich muss auch ganz dringend Pipi, du wahrscheinlich auch, Sophie, ne?
Ja, Kaffee
und dann geht's weiter mit unserer... Und dann geht's weiter mit unserer nächsten Folge, die ihr aber leider erst in einem Monat hören könnt. Also bleibt dran. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Sophie, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann. Ja, tschüss.
Danke dir für das nette Gespräch. Bis dann.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch.
4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.